Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon total ermutigt worden, auch durch diesen Lobpreis, durch die Zeit in Gottes Gegenwart. Und ich möchte jetzt vor allem auch nochmal diejenigen ermutigen, die gerade so ohne Mut in ihrem Leben unterwegs sind, die vielleicht gerade extrem herausgefordert sind, auch durch die Corona-Situation, oder die sich gerade, wie wir auch gebetet haben, schwach und krank fühlen oder sogar ohnmächtig fühlen. Hey, ich glaube, das Haus Gottes ist der beste Ort, um wirklich ermutigt zu werden an Geist, Seele und Leib. Und deswegen steigen wir in einen Bibelvers ein, der uns alle so sehr ermutigt, selbst uns Dortmund-Fans und Nürnberg-Fans. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Hey, lass uns mal zusammen sagen, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Letzte Woche haben wir die Predigtserie Nehemia beendet und es war eine Geschichte der geistlichen Erneuerung. Und wir haben gehört, dass auch wir Teil dieser geistlichen Erneuerungsgeschichte sind, die Gott mit seinem Volk und dieser Welt so schreibt. Und Paulus drückt es hier in seinen Worten so genial aus. Er sagt, wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, wenn es da auch Umstände in unserem Leben gibt, die uns aufreiben, die uns nerven, die uns beschäftigen, die uns stressen, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Hey, geistliche Erneuerung, es ist wie so ein Reinigungssystem für den inneren Menschen. Und da steht drinnen, das passiert jeden Tag. Und so wie wir unseren äußeren Menschen, die meisten zumindest unter uns, jeden Tag duschen, so ist hier auch so ein geistliches Reinigungssystem, das jeden Tag zur Verfügung steht und unseren inneren Menschen reinigt. Und das trotz der äußeren Umstände, die uns aufreiben und entmutigen wollen. Hey, das ist so eine powervolle Ermutigung. Und Paulus, er führt den Gedanken fort, indem er dann unsere gegenwärtige Not, also das, was uns gerade belastet und was auch immer das bei dir ist, was auch immer es bei ihm war, er bezeichnet es als kleine Last. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn eigentlich eine kleine Last? Ist das hier, diese 2,5 Kilo, ist das jetzt eine kleine oder eine schwere Last? Also, ich würde sagen, es kommt ganz drauf an, oder? Es kommt auf den Kontext an. Mein Sohn, der will immer die Gewichtsscheiben mit hochtragen, der tut sich mit den 2,5 die ganze Treppe schon ziemlich schwer. Für mich ist es jetzt kein so ein Stress. Es hängt vom Kontext und auch mit dem Vergleichspunkt zusammen. Weil Gewicht oder Last, sie wird immer relativ bleiben, solange es keinen Punkt gibt, mit dem wir die Last oder das Gewicht in Relation setzen. Weißt du, diese 2,5 Kilo hier, sie sind verglichen mit 10 Gramm eine große, schwere Last, aber verglichen mit einer Tonne eine winzige Last. Paulus ersetzt unsere gegenwärtige Not in Relation, unsere kleine Last in Relation mit dem unermesslichen, ewigen Gewicht an Herrlichkeit. Was für ein genialer Gedanke, oder? Da gibt es nur ein kleines Problem. Das Problem ist, dass wir in eine Welt der Sinne hineingeboren worden sind. Das bedeutet, in unserer Welt zählt das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir tasten. Das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und in dieser Welt wird das, was wir sehen, das, was wir greifen, das, was wir wahrnehmen können, es wird immer lauter sprechen als irgendeine abstrakte Größe der ewigen Herrlichkeit oder irgendein schöner philosophischer Gedankengang von Paulus, oder? Weil diese Last hier, ich nehme sie mit meinen Augen und mit den anderen Sinnen, ich nehme sie wahr, ganz konkret. Und solange ich mit ihr unterwegs bin, egal ob die jetzt groß oder klein ist, wird sie mich beschäftigen, werde ich sie tragen müssen. Aber was ist mit dem unermesslich ewigen Gewicht an Herrlichkeit? Es ist ja erstmal was total Abstraktes. Es ist für meine menschlichen Augen nicht sichtbar. Es ist für meine Hände nicht greifbar. Es ist irgendwie weit weg. Und weil wir Teil dieser Welt sind, dieser Welt der Sinne, vergleichen wir uns auch als Christen häufig und unser Leben normalerweise immer mit dem, was wir menschlich wahrnehmen können. Wir vergleichen mit Größe, es beginnt schon ganz früh im Kindesalter. Wer ist größer, stärker, älter? Wir vergleichen mit Gehalt, mit Besitz oder mit Tabellenplätzen der Bundesliga. Und von dort aus bewerten wir dann unsere Lage. Und von dort aus fühlen wir uns dann vermeintlich gut, wenn wir Bayern-Fans sind, oder schlecht. Oder wie auch immer. Wir setzen das, was wir sehen und was wir tragen, oft in Relation zu dem, was andere tragen und was wir um uns herum sehen und erfahren können. Die Bibel lehrt uns aber, dass es da mehr gibt als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Und deswegen ist Paulus auch kein Leugner von der gegenwärtigen Not. Also er sagt nicht, hey, die Not ist nicht da. Er setzt sie nur in eine Relation zu einem unermesslich ewigen Gewicht und kommt daher auf den Schluss, dass es eine kleine Not ist. Und dann beendet er diesen genialen Gedanken mit dem folgenden Satz, der uns die nächsten Wochen beschäftigen wird. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, es vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewigen Bestand. Es gibt Dinge, die sichtbar sind, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Aber es gibt da auch eine Realität, die nicht sichtbar ist. Und über genau diese Realität geht unsere neue Predigtserie in den nächsten Wochen, die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt. Mit Sicherheit ist dir der Satz, ich glaube nur das, was ich sehe, auch schon mal begegnet. Vielleicht hast du ihn sogar selbst schon mal gesagt oder würdest ihn heute sogar selber auch so sagen. Es kann nämlich sehr gut sein, weil er typisch für unsere heutige Zeit ist und er unser klassisch aufgeklärtes Weltbild ziemlich treffend zusammenfasst. Wir glauben nur das, was wir sehen. Dabei wissen wir doch gerade heutzutage durch die schöne Wissenschaft von so vielen Dingen, die wir nicht sehen können, die aber dennoch einen großen Einfluss auf unser Leben haben, oder? Ich meine, UV-Strahlen, keiner von uns sieht sie, aber wenn du zu lange in der Sonne liegst, wirst du merken, dass sie Einfluss auf dein Leben haben, weil du einen Sonnenbrand haben wirst. Und wie die UV-Strahlen der Sonne, so gibt es auch im geistlichen Bereich Dinge, die wir nicht sehen. Eine unsichtbare Welt, die aber wie die Sonne auf unsere Haut, auf unser Leben einwirkt. Ob uns das bewusst ist oder nicht, ist erstmal egal. Und ob wir Schmerzen davon tragen oder nicht, ja, in der Sonne kannst du auch liegen bleiben und verbrennen. Es gibt sogar Sonnenbrände, wo du richtig schon die Hautbläschen siehst. Kennst du die? So die Verrückten, wo du dann so an der Strandbar stehst und nur so sagst, entschuldigen Sie, haben Sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Gedanken geht. Je nachdem, woher du kommst und wie du auch kulturell geprägt bist, weil wir dürfen vor allem als Deutsche nicht vergessen, dass 2/3 unserer Welt mit einem komplett anderen Weltbild als wir im Westen aufwachsen und die unsichtbare Welt, egal ob von der christlichen Perspektive oder von anderen religiösen Perspektiven, als wesentlich realer beschreiben würden als unsere Kultur. Wie auch immer du geprägt bist, aber auch abhängig von deiner theologischen Prägung und von deinen Erfahrungen, wird es hier ganz unterschiedliche Gefühle und ja auch Reaktionen zu diesem Thema geben. Es wird Menschen geben, die haben Angst vor der unsichtbaren Welt. Es wird Menschen geben, die haben sich damit noch nie beschäftigt. Es wird Menschen geben, die sagen, yes, halleluja, come on, preach it. Wir wollen auf Dämonenjagd gehen oder was auch immer es bei dir ist. Und weil wir alle aus so unterschiedlichen Hintergründen und Prägungen kommen, möchte ich heute mit dem ersten Teil so eine gewisse Grundlage schaffen, die uns alle abholen soll und gleichzeitig alle in unserem Denken und Handeln an der einen oder anderen Stelle herausfordern wird, okay? Und das ist ein ganz schön großer Versuch und ich versuche dabei vor allem meiner eigenen Prägung und auch meiner eigenen Begrenztheit bewusst zu sein und deshalb werde ich mich heute ganz viel um Bibelstellen kümmern und probieren, kein Gabriel-Weltbild zu entwickeln, kein Chapel-Weltbild zu entwickeln, sondern ein biblisches Weltbild zu entfalten, anhand dem wir dann unsere eigenen Überzeugungen reflektieren und nicht andersherum. Alright? Und da fangen wir an. Cool. Weißt du, vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel lesen wir immer wieder vom Unsichtbaren. Wir lesen von einem Geist, der über dem Wasser schwebt. Wir lesen von Engeln, die mit Menschen kommunizieren und ihnen helfen. Wir lesen aber auch von Menschen, die unter bösen Geistern leiden. Wir lesen von Jesus und von seinen Jüngern, die diese Geister austreiben und. Wir lesen so viel über das Unsichtbare. Und ganz egal, wie wir jetzt jede einzelne von diesen Stellen auslegen und gewichten, wenn wir die Bibel einfach mal in ihrer Gesamtheit betrachten und ihr auch nur ein wenig Glauben schenken. Glauben ist übrigens laut Hebräer 11, Vers 1 ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also wenn du glaubst, ist es schon per Definition so, dass du an Unsichtbares glaubst. Und wenn wir der Gesamtheit der Bibel auch nur ein wenig Glauben schenken, dann wird glasklar, es gibt mehr als das, was du mit deinen biologischen Augen sehen kannst. Und genau nach diesem Meer sollen wir laut Paulus Ausschau halten. Wir sollen Ausschau halten nach dem Unsichtbaren. Ausschau halten ist ja jetzt schon ein bisschen mehr als einfach nur irgendwo hinschauen, oder? Er verwendet hier übrigens auch ein anderes Wort, da kommen wir später gleich nochmal drauf. Was heißt es jetzt, dass wir nach dem Unsichtbaren Ausschau halten sollen? Heißt es, wir sollen uns jetzt auf die Pirsch legen und hinter jedem Busch mit einem Dämon rechnen, den man dann im Umkehrschluss für alles, was nicht gut läuft, im Leben verantwortlich machen kann? Ich weiß nicht so recht. Paulus verwendet für Ausschau halten das Wort Skopeo. Er verwendet nicht das normale Sehen, das normale Blicken auf das Sichtbare. Er übersetzt es hier in der neuen Bibel heute mit Starren, finde ich ganz cool. So auf das Sichtbare starren und auf das Unsichtbare Ausschau halten. Und da verwendet er den Ausdruck Skopeo. Und der Skopus, er war in der Antike eine Säule, die in einer Rennbahn stand und die als Ziel von den Läufern umlaufen werden musste. Also auf Neudeutsch so ein Pylon, der irgendwo stand, damit die Leichtathleten wissen, wo sie rumlaufen müssen, um das Ziel zu erreichen. Und der Läufer hat deshalb auf den Skopus Acht gegeben. Er hat auf ihn geschaut. Er hat ihn nicht aus den Augen verloren. Und wir haben als Gläubige einen neuen Skopus in unserem Leben bekommen. Eine Säule, die feststeht und auf der wir unser Leben ausrichten sollen. Die uns immer wieder in unserem Lauf Orientierung gibt und die ganz egal, was auch um uns herum passiert, feststeht. Und diese Säule ist Jesus Christus. Schaut auf zu dem Höchsten. Schaut auf zu dieser Säule. Und weißt du, es ist so passend, wie dieser hässliche Pylon, schaut auch Jesus auf den ersten Blick hässlich aus. Schaut auch das Kreuz auf den ersten Blick total unattraktiv aus. Schaut das Kreuz total irrelevant aus. Aber wenn wir es in unser Leben aufnehmen, sehen wir, dass es das gesamte Leben auf den Kopf stellt. Kolosser 1, Vers 15. Paulus nennt Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und er steht über allem Geschaffenen. Ich glaube nicht, dass wir uns auf die Pirsch legen sollen und Dämonen jagen sollen. Ich glaube, dass wir auf Jesus schauen sollen. Nach dem Unsichtbaren. Nach dem, der zuerst war und der über allem steht. Wir brauchen eine innere Schau, ein Bild, einen festen Glauben an Jesus Christus, der alles andere überragt. Okay? Schaut auf zu dem Höchsten. Epheser 1, 21, Vers 22, Epheser 1, 21 und 22. Damit steht Christus jetzt hoch. Und dann kommen diese ganzen Mächte, die es tatsächlich gibt, über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Und damit meint er nicht nur die Politiker, sondern von der Sprache her meint er hier auch Engelswesen, gefallene Engel, Dämonen, Fürsten dieser Welt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Amen. Hey, Teil 1, Jesus ist überragend. Alright? Das ist doch das schönste Wort für einen Franken. Er ist überragend. Er ist über alles erhaben. Er ist der, der über allem steht. Und wenn wir uns mit der unsichtbaren Welt beschäftigen, dann immer aus der Perspektive eines überragenden Jesus, der über allem steht. Und von Beginn seiner Verkündigung macht Jesus selbst klar, dass es ihm um das Königreich Gottes geht. Ihm ging es nicht um Ethik oder Moral in allererster Linie, sondern es ging ihm um das Königreich Gottes. Ich würde das Reich Gottes als eine unsichtbare Realität beschreiben, die schon angebrochen ist mit seinem Kommen. Seht, das Reich der Himmel ist nahe oder ist angebrochen, das sich aber vollständig und für alles sichtbar in seiner vollen Fülle erst mit seinem zweiten Wiederkommen zeigen wird. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, ja, das Reich Gottes breitet sich seitdem aus und hat das Potenzial, wie dieser kleine Samen, einen riesigen Unterschied zu machen. Aber es wird erst komplett manifest für alles sichtbar werden, wenn Jesus das zweite Mal auf diese Welt kommen wird. Und bis dahin, und es wird aus der Lehre von Jesus mehr als deutlich, da können wir ja auch nicht drum rumkommen, auch wenn wir nicht auf Dämonenjagd gehen, es wird deutlich, dass das Reich Gottes im Kampf mit dem Reich der Finsternis steht, welches häufig auch im Gegensatz zum Reich Gottes als die Welt bezeichnet wird. Und die Welt, sie steht in dem Zusammenhang des Neuen Testamentes und auch aus den Lehren Jesu, sie steht erstmal nicht für Menschen, okay? Sie steht nicht für Heiden, für die, die in der Welt leben, weil wir alle leben in dieser Welt, sondern der Begriff, er beschreibt vielmehr ein System und nicht Menschen als solche, nicht irgendwie Ethnien oder Rassen, sondern ein System. Epheser 6, Vers 12, da drückt es Paulus so aus, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Also versteht mich heute auch nicht falsch, wenn ich hier so ein Kampf-T-Shirt extra angezogen habe. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen ein System, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die Bösartigen, und da kommen sie, diese Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Und auch wenn sich das jetzt für unsere Ohren im 21. Jahrhundert total komisch anhört, ist es aber so die zweite Realität, die ich jetzt mal einfach aus der Bibel so rausziehe in ihrer Gesamtheit, dass du und ich in einem Kampf stehen. Wir haben jetzt schon gehört, dass dieser Kampf nicht gegen Menschen, sondern gegen ein System ist. Und ich will dieses System kurz beschreiben. Es ist ein System der Ungerechtigkeit. Ein System der Manipulation und der Lüge. Ein System, das Menschen zerstören möchte. Ein System, das menschliches Leben in seinem tiefsten Kern hasst. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal so direkt von einem Prediger gehört hast. Falls du es noch nicht gehört hast, das tut mir leid. Es tut mir vielleicht auch leid, dass ich es in den letzten Jahren nicht so deutlich ausgedrückt habe. Aber es gibt da einen Teufel, der dich hasst. Er hasst dich. Er hat etwas gegen dich. Er möchte verhindern, dass du in deinem Leben aufblühst. Er möchte, dass du in deinem Leben dich so sehr mit der sichtbaren, gegenwärtigen Not beschäftigst, dass du den Skopus aus dem Blick verlierst. Dass du dich nicht nach dem Himmelreich, nicht nach dem Unsichtbaren ausstreckst, sondern dass du dich nach der Welt der Sinne ausstreckst. Nach dem, was du siehst, was du fühlst, was du essen, was du zu dir nehmen kannst. Falls du so weit mitgehen kannst, dann bleibt jetzt doch eigentlich nur noch die Frage, wie wir uns in diesem Kampf verhalten sollten. Und hier gehen die Meinungen und die Prägungen so ziemlich weit auseinander. Da gibt es dann von absoluter Passivität bis zum Hyperaktivismus alles. Und ohne auf gewisse Praktiken der sogenannten geistlichen Kampfführung direkten Bezug zu nehmen, muss ich sagen, dass wir uns biblisch gesehen in beiden Extrempositionen, sage ich mal ganz nett, auf ziemlich dünnem Eis bewegen. Weil für ganz viele Praktiken, auch der hyperaktiven geistlichen Kampfführer, gibt es manchmal nur so eine Winzstelle, die so irgendwo im Alten Testament in irgendeinem komplett anderen Kontext gebracht ist, hat überhaupt keinen Bezug im NT. Jesus lehrt nicht drüber, die Apostel lehren nicht drüber, aber schwupps wird eine Lehre draus gemacht. Und ganz ehrlich, das gehört eher in die Esoterik als in die Bibel, aber dazu jetzt nicht weiter. Der Epheserbrief, er ist für mich ein total gutes Beispiel, wo wir sehen können, wie wir mit den Mächten dieser Welt umgehen sollen. Weil wisst ihr, der Epheserbrief, er ist an eine Gemeinde geschrieben, in Ephesus, in dem das Okkulte sowas von Überhand genommen hat, okay? Da gab es den sogenannten Artemis-Tempel, der über der Stadt tatsächlich gebaut war und wo so viel okkultes Zeug getrieben wurde, wo die okkulte Szene so hart am Start war. Und ich wage zu bezweifeln, auch wenn heutzutage das Esoterische und das Übernatürliche auch in anderen Kontexten wieder in ist, ich wage zu bezweifeln, dass das jetzt irgendwie zugenommen hätte oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Ephesus damals ziemlich heftig und ziemlich präsent für die Gemeinde dort. Und jetzt ist doch die Frage, wie geht Paulus darauf ein? Wie geht er damit um und welche Tipps gibt er den Ephesern mit auf den Weg, wie sie mit dieser okkulten Präsenz, mit dieser vermeintlichen Übermacht des Bösen umgehen sollten? Der Epheserbrief hat 6 Kapitel und Paulus geht an genau 2 Stellen im weitesten Sinne auf dieses Thema ein. Einmal im 1. Kapitel, das, was wir vorhin schon ansatzweise gelesen haben, und er macht das ganz einfach, er macht nämlich Jesus groß. Er baut den Skopus auf und dann kommt er mit ganz anderen Themen des Zusammenlebens, wo er sagt, hey, wie sollt ihr als Gemeinde euch untereinander lieben? Wie sollt ihr miteinander am Start sein in dieser Welt? Auch wenn ihr aus der Wohnung rausgeht und der Schatten von dem Artemis-Tempel vielleicht ganz konkret vor eurer Tür war, wie sollt ihr miteinander zusammenleben? Und dann am Ende, in Kapitel 6, kommt nochmal eine ganz kurze Erinnerung. Hey, Leute, da war was. Vergesst es bitte nicht. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen deinen Nachbarn, der irgendwie okkulte Praktiken macht. Wir kämpfen gegen eine andere Kraft der Finsternis. Und hey, außerdem habe ich da noch eine Waffenrüstung für euch. Zieht die bitte an Und dann in Vers 18, betet einfach noch zu jeder Zeit in der Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Aufgabe ist es meines Erachtens, in der geistlichen Kriegsführung, wenn du sie so nennen willst, das zu nehmen, was uns gegeben worden ist. Und auch die Waffenrüstung ist letztendlich das zu nehmen, was uns gegeben worden ist. Und auf der anderen Seite uns danach auszustrecken, was Gott noch für uns hat. Und das drückt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 12 so aus. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt, den Geist dieses Systems empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Hey, wir leben in der Welt, aber wir haben nicht den Geist der Welt. Es ist so wichtig für uns zu verstehen, weil letztendlich gibt es die Unterscheidung in sichtbar und unsichtbar aus der Perspektive von Gott überhaupt gar nicht. Es ist eine menschliche Perspektive. Und auch Paulus, das vergessen wir manchmal, er war kein Gott, er war ein Mensch. Und er hat mit Sprache probiert, etwas Unsichtbares auszudrücken. Ich glaube nicht, dass Gott so ein dualistisches Weltbild hat. So da die Menschen, da die Engel, Dämonen, da noch irgendwas und da der vierte Himmel und der siebte Himmel und der zehnte Himmel und der elfte. Ich glaube, dass Gott einfach eine Wirklichkeit sieht, die er geschaffen hat, die er auch geordnet hat. Und wir werden im Teil 4 auch ein bisschen über die Ordnung der Engel und auch Dämonen noch weiter hören. Aber ich glaube, dass er letztendlich eine Wirklichkeit sieht, wenn er diese Welt sieht. Und er hat uns Menschen in diese Welt geschaffen. Er hat uns als seine lebenden Kinder in die Welt geschaffen. Und er möchte uns beschenken, um in dieser Welt zu bestehen und letztendlich das Himmelreich mit ihm zu feiern und zu verbringen. Und dazu rüstet uns der Heilige Geist aus. Ohne den Heiligen Geist, weißt du, werden wir unsere Augen immer auf dem fokussiert belassen, was wir sehen können. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Unsichtbare in unserem Leben wahrzunehmen. Ich würde sagen, er ist wie eine Brille, die UV-Strahlen für unser Auge sichtbar werden lässt. Und die einen sehen da wirklich was, und die anderen nicht. Und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Weil wir sollten uns nicht danach ausstrecken, jetzt irgendwie Engel und Dämonen zu sehen, sondern wir sollten uns danach ausstrecken, Ausschau zu halten nach dem Unsichtbaren. Und wenn der Höchste der Meinung ist, dass es für uns und unsere Lebenssituation wichtig ist, Engel und Dämonen zu sehen, dann wird er uns vielleicht Engel und Dämonen zeigen. Aber es geht vor allem darum, den Unsichtbaren und seine Realität in unserem Leben wahrzunehmen. Und erst durch und mit dem Heiligen Geist können wir unsere derzeitige Not, das, was uns als Menschen aufreibt, das, was uns belastet, erst mit dem Heiligen Geist können wir es überhaupt in Relation setzen zu dieser unermesslichen, ewigen Herrlichkeit, zu der du berufen bist. Und durch diesen Heiligen Geist kann diese Herrlichkeit und diese unsichtbare Realität mehr und mehr sich in unserem Leben entfalten und mehr sichtbar werden. Und wisst ihr, wir werden nächste Woche über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen. Wir werden übernächste Woche konkret über die Gabe des Sprachengebets sprechen. Wichtige Gaben, die uns Gott mitgibt, um in diesem Leben zu überwinden. Und wir werden erst in Teil 4 nochmal kurz auf das Böse zu sprechen kommen. Nochmal kurz auf Dämonen und auf ein paar Taktiken vom Feind. Und ich dachte mir so, hey, Verhältnis 3:1. Lass uns von 4 Predigten, 3 Predigten über Jesus, die Größe des Heiligen Geistes, seine Gaben setzen. Und lass uns einen Sonntag noch ein bisschen über das Böse sprechen und in welcher Relation es eigentlich steht. Warum 3:1? Weil das Verhältnis klar ist. Weil das Ende klar ist. Weil wir die unsichtbare Welt aus einem Sieg heraus betrachten und nicht aus einer Angst heraus betrachten. Und bei all denjenigen, bei denen das jetzt irgendwie auch Angst ausgelöst hat, oder auch all denjenigen, die schon Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt hatten, die schon konkret böse Dinge gesehen haben, die böse Geister gesehen haben, die vielleicht auch geplagt werden in der Nacht von Geistern, die sie wecken oder was auch immer tun. Ich möchte dir sagen, das Verhältnis ist 3:1. Das Verhältnis ist Jesus groß, Teufel klein. Das Verhältnis ist überragender Sieg über alle Mächte und Finsternisse dieses Lebens. Und dann geht Paulus, und mit diesem biblischen Gebet möchte ich euch segnen. Und es ist das Gebet für diese Serie. Er geht in ein Gebet und wir können zusammen aufstehen. Ich möchte es über euch aussprechen und beten, dass es auch in eurem Leben und in meinem Leben Realität wird. Und ich bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, dass auf euch die Heiligen wartet. Und ich bete, Jesus, für erleuchtete Herzen. Ich bete, dass du uns und unseren Geist erwächst, dass wir sehen, was du siehst, dass wir das sehen, was du auch für unsere Zeit, für unser Leben, für unsere Familie für nötig erachtest. Dass wir nicht aus einer falschen Prägung heraus Angst haben. Dass wir nicht aus einem falschen Weltbild heraus zurückscheuen, sondern dass wir wissen aus der Größe Jesus heraus, du hast gesiegt und du stehst über allem. Amen. Und wir werden jetzt zusammen dieses Lied singen. Jesus, die Finsternis bebt vor dir. Und am Anfang heißt es in dem ersten Vers, still, alles wird nun still. Und ich spreche jetzt aus, dass alles, was nicht von Gott ist, alles, was nicht aus ihm ist, still wird. In Jesu Namen, werde still.